Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Und ja, diese Woche geht's ja heftig ab. Deswegen dachten wir, wir starten mal ganz harmonisch rein mit Schafe 102 und seiner neuesten Single Pinker Bademantel. Und ab da wird's dann heftig. Und zwar bezieht sich jeder Song, der danach kommt, auf den aktuellen Beef und die Disses. Starten tun wir mit Angie und Teflon in ihrem neuen Track Zwei Kinder der Straße. Dann kommt Capital Bra mit seinem Diss-Track an Bushido, und zwar Yakapi, also wo auch Angie gedisst wird und Yakari und so weiter. Danach Bushido. Natürlich hören wir rein in Dark Knight. Er ist wieder da. Letzte Woche haben wir noch überlegt, kommt Bushido zurück? Wenn ja, wann? Und zack, da ist er mit Dark Knight eingeschlagen. Wie ein Komet, um mal hier eine kleine Reference zu unseren Chart-Updates zu geben. Und zu guter Letzt, als Bushido dann released hatte, dachte man schon, okay, jetzt ist die große Welle rüber. Aber Yakari hat sich auch noch zu Wort gemeldet. Und zwar mit seinem neuen Track Capidis.wav.
Ja, genau. Das heißt, diese Folge wird wirklich geprägt davon sein, dass wir sehr viel über diesen aktuellen Beef sprechen, der da herrscht. Capi gegen alle. Aber es ist noch was anderes passiert. Und zwar hat Shirin David jetzt einen eigenen Podcast. Und die erste Folge ist draußen und als Special Guest war Shindy da. Also Shindy, der ja wirklich in den letzten Jahren nicht viel in Interviews war, deswegen sprechen wir da ein bisschen drüber. Und jetzt würde ich sagen, starten wir rein in diese Folge voller Beef und Gossip. Viel Spaß mit der Folge, wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart, ich bin hier mit Sherwin. Herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Und wir dürfen diese Folge ein neues Teammitglied begrüßen. Herzlich willkommen, Vivian, bei uns im Team. Ich würde am liebsten jetzt sowas bringen wie so Praktikumstart 2023, aber das verstehen nur die Leute, die das legendäre Ausbildungsstart-Meme mit Jeremy und Benjamin kennen.
Yes, herzlich willkommen. Es freut mich wahnsinnig, dass wir jetzt im Team mittlerweile schon zu viert sind. Wer diesen Podcast schon eine ganze Weile verfolgt und auch unsere holprigen Anfangszeiten mitgehört hat, der wird das wahrscheinlich nachvollziehen können. Das Ganze ist ja einfach nur daraus entstanden, dass Lennart und ich immer über Deutschrap gesprochen haben und dann irgendwie den Entschluss gefasst haben, ey, lass doch mal einen Podcast starten. Und so wird es irgendwie größer und größer und größer. Dann kam Silja dazu, jetzt Vivian, und irgendwie sind wir schon zu viert. Und es fühlt sich irgendwie so ein bisschen unreal an, dass das Ganze auf einmal so solche Größen annimmt, aber macht uns natürlich mega glücklich und gibt uns auch die Möglichkeit, einfach einen noch cooleren Podcast zu gestalten und noch mehr auch auf Instagram aktiv zu sein. Deswegen, wir sind sehr glücklich darüber. Willkommen im Team. Und ja, auch das Onboarding war eine kleine Herausforderung, da weder Lennart noch ich wirklich da waren, denn Lennart, du hast dich ja auf dem Superblumen-Festival rumgetrieben. Erzähl mal, wie war's?
Yes, genau. Ich war am Wochenende in München, da war das Superblumen-Festival und da sind wirklich ganz viele Genres gemischt, also nicht nur Deutschrap, sondern ganz viel Verschiedenes, zum Beispiel auch Jason Derulo war da oder Lost Frequencies. Und die Location ist halt wirklich richtig, richtig nice. Das ist im Olympiapark in München und eine Stage war dann im Olympiastadion, also da, wo früher auch Bayern München gespielt hat. Und das war wirklich schon krass, weil du halt diesen Park hast mit so einem kleinen See und so und alles sehr weitläufig. Dann gibt's irgendwie auch voll viele Stände und Workshops und alles Mögliche, was du machen kannst. Und ich erzähl mal so ein bisschen, wen ich mir angeschaut habe, jetzt rein aus dem Deutschrap-Bereich. Am Samstag war ich nämlich bei Soho Bani, Bad Moms Jay und dann das absolute Highlight war auf jeden Fall Peter Fox. Da war so eine krasse Stimmung und war auch irgendwie so ein Kindheitstraum, den mal live zu sehen und so. Und irgendwie auch voll angenehm, weil das noch so ein richtiges Konzert ist, wo jetzt nicht bei jedem Lied plötzlich der Kreis aufgemacht wird und irgendwie Moshpit-Alarm ist oder so. Und ja, irgendwie auch so pure Gänsehaut, dann halt solche Lieder wie Schwarz zu Blau live mitrappen zu können. Es war ein bisschen schade, dass trotzdem so Klassiker wie Haus am See oder Stadtaffe nicht gespielt wurden. Aber an sich halt so das Highlight von dem Tag. Und wer den Podcast jetzt ein bisschen länger über den Sommer auch verfolgt hat, der weiß, dass Sherwin und ich, wir waren ja auf zwei anderen Festivals, wo wir aber immer Chiago verpasst haben. Und das ist mir jetzt aber diesmal gelungen, sonntags dann nämlich finally Chiago zu sehen, schon mittags 11:30. Und ich muss irgendwann noch mal ein bisschen genauer im Podcast drüber reden, wenn wir den mal wieder dabei haben mit einem Song. Aber ich muss schon jetzt sagen, so, also er ist wirklich ein krasses Talent, was so eine Show machen angeht. Also ne, zwischen jedem Lied irgendwie Interaktion mit den Fans. Der ist auf die Bühne gekommen, der hatte, keine Ahnung, 20 T-Shirts übereinander an und hat die alle nacheinander dann immer mal wieder ausgezogen, in die Menge geworfen. Danach auch noch voll viele T-Shirts geholt und in die Menge geworfen. Und man hat so richtig gemerkt, wie dankbar der auch einfach ist, dass er da ist, wo er ist und dass da so viele Leute zu ihm kommen und ihn live sehen wollen und so. Also er hat das immer wieder wiederholt, ist danach noch zu den Fans gegangen und so, richtig krass. Danach habe ich noch Mako gesehen. Das ist natürlich eine ganz andere Stimmung, einfach so ein bisschen ruhiger, jetzt nicht irgendwie so jedes Lied Vollgas wie so bei Chiago, war aber auch mal ganz nice. Und dann zum Abschluss noch Materia, der auch wirklich richtig, richtig krasse Stimmung gemacht hat. Ich musste dann leider aber ein bisschen früher gehen, weil es war Sonntagabend und wir sind gestern noch zurückgefahren. Und ja, bisschen traurig, weil Materia hat wirklich auch krass abgerissen. Und wen ich leider verpasst habe, ist leider Paula Hartmann und Baby Benz. Die hätte ich beide eigentlich noch gerne live gesehen, aber gut, man kann nicht alles haben.
Krass, hört sich sehr, sehr wild an. Also auch Peter Fox, Chiago und Materia, einfach Hammer. Ich muss auch sagen, dafür, dass ich nicht auf dem Festival war, ich finde, die haben so viel Promo gemacht, jeder Künstler und das Festival selber, dass irgendwie mein komplettes Instagram voll war damit und es sah halt einfach nach einem mega krassen Festival aus. Also riesengroß, Stimmung, gutes Wetter, also schon sehr, sehr nice.
Ja, also ich hatte auch wirklich den Eindruck, dass sie da eine gute Organisation hinbekommen haben, gerade weil halt auch alles so weitläufig war und dann halt so Wasserstationen am Start und irgendwie nirgends zu viele Leute auf einmal. Zumindest war das mein Eindruck. Also deswegen auch danke an Superblum für die Einladung. Und jetzt erzähl mal ein bisschen, wie es gerade bei dir in Valencia ist.
Ja, genau. Ich bin in Spanien, was eben auch dieses Onboarding von Vivian natürlich nochmal so ein bisschen erschwert hat. Hat aber dann doch am Ende alles gut geklappt. Wir sind hier remote connected. Und immer wenn man in so einem Airbnb ist, in einem anderen Land, ist es jedes Mal eine neue Herausforderung. Wie man denn hier einen Podcast aufnimmt. Früher, als so Airbnb noch sowas Neues war, da waren irgendwie, das waren wie so Wohnungen und man konnte sich alles hin und her schieben. Und mittlerweile haben die Airbnbs so ein bisschen optimiert, dass alles schön aussieht, aber alles so fest ist. Also so der Tisch ist manchmal nur so ein Betonklotz im Raum oder du kannst nichts mehr groß so rumschieben. Und deswegen musste ich mir jetzt hier notgedrungenerweise aus meinem Bett und einem Bügelbrett ein Setup bauen und sitzt jetzt hier quasi so schon in voller Montur in so Badehose, um gleich an den Strand zu gehen, so vor diesem Bügelbrett und nehme hier auf. Aber ich habe unfassbar viel Bock. Es ist so viel passiert, worüber wir reden müssen. Und deswegen würde ich sagen, schnacken wir gar nicht weiter rum, sondern starten direkt rein mit einem Chart-Update der letzten Woche.
Yes, genau. Starten wir mal rein und wir legen mal los mit den Albumcharts. Dort ist Takt 32 mit seinem neuen Album auf Platz 23 gegangen und Crow mit seiner Space Jam EP direkt mal auf Platz 5. Richtig, richtig stark. Und jetzt zu den Single-Charts. Da wird's spannend. Haben wir letzte Woche ein bisschen predicted. Wir legen aber mal von hinten los. Crow und Blumgarten auf Platz 29, dann Yazeek und Mero auf Platz 25, Luciano auf Platz 23, Bones mit seiner neuen Single auf Platz 21, dann Reezy mit Trackies, also dieser 6pm Records Song auf Platz 8 und dann haben wir ja gesagt eigentlich, hey Paschanim, der wird's wohl safe auf Platz 1 schaffen. Es war jetzt wirklich eine große Überraschung für mich, dass der nur auf Platz 3 gegangen ist, weil der hat unfassbar viele Streams gesammelt in der Woche, also knapp 6 Millionen Streams in der ersten Woche und das ist dieses Jahr der fünftbeste Deutschrap-Song, was die Streams in den ersten 7 Tagen angeht, aber auf Platz 1 ist jetzt 9 bis 9, finally, also die haben die ganze Zeit die letzten Wochen immer so dahinter rumgedümpelt, die haben es jetzt geschafft, also auch eine Erlösung und weil du vorhin auch den Komet angesprochen hast, der ist mittlerweile nur noch auf Platz 4 und es sieht jetzt so aus, als würden mal endlich alle anderen auch ein bisschen was abbekommen und ja, mal schauen, wie das jetzt so weitergeht und ich würde sagen, wir starten jetzt mal rein mit Chapo 102 und seiner neuen Single Pinker Bademantel.
Der Radiomoderator spricht von neuen Katastrophen, sagt nicht, ob keine Angst, denn das wäre glatt gelogen. Doch du rappst gerade barfuß wieder eine meiner Strophen, als wär's normal. Und nun steh ich wieder da in deinem pinken Bademantel. Um mich rum alles am Arsch, doch fühlt sich einfach nicht so an.
Und ich frag mich,
warum geht es mir so gut, wenn alles scheiße ist? Ich steh barfuß in der Gute, wie der Zeiger tickt. Ja, ich glaub, das bist du. Baby, darum geht's mir gut, baby. Warum bin ich so ruhig, wenn alles schreit um mich? Ich hör dir so gerne zu, damit es leiser ist. Ja, ich glaub, es bist du.
Yes, Chafo 102 mit seinem neuen Track Pinker Bademantel, und der Song hatte mich schon gecatcht, als ich nur so die Visuals gesehen hatte, weil man sieht eben Chafo in einem pinken Bademantel in einem Dschungel drin, und dieser Kontrast von diesem dunkelgrün zu diesem Pink sah einfach heftig aus. Ich habe dann auch eine Story gesehen, dass Chafo diesen Track seiner Partnerin gewidmet hat. Ich meine, dass sie mittlerweile sogar schon verlobt sind. Lea Vinona heißt sie, und die beiden sind echt auch so ein gutes Celebrity Couple in the making, kann man sagen. Also sind sie schon, aber da ist, glaube ich, noch viel Platz nach oben. Man sieht ja immer diese...
Der Podcast im Bett fehlt noch.
Ja, genau.
Der Bademantel genau. Ist ja schon da.
Ganz genau. Wie, also hier, Topf schon mal angehört, Bushido, Anna Maria, ein Beispiel, dann zum Beispiel Loredana und Karim, ja jetzt auch in der Öffentlichkeit, PA Sports mit seiner Freundin, Haftbefehl und so weiter. Einfach, es gibt ja so diese Konstellation, und dann gibt es so andere, wo man so nix mitbekommt, keine Ahnung, Kollege, hat man noch nie was von Freundin gehört, oder Kapi, Shindy, ne, so, gibt ja auch Gründe, dass man dann die nicht filmen darf oder darüber berichten darf, und so, ist ja auch vollkommen korrekt, da die geliebten Personen vor der Öffentlichkeit zu schützen. Aber ich finde, die machen das schon ganz gut, und Chapo ist gerade sehr krass am Hustlen, kommen wir gleich dazu, sie aber auch. Also sie ist auch krass am Hustlen, sie ist Model, und ich hatte nämlich mal eine Sache von ihr gesehen, da hatte Diesel, also diese Marke, die so Jeansjacken macht, Jeans und andere Sachen, ne, so, die haben so ein fettes Rebranding gemacht, ganz neuer Style, alles neu und cool und so, und haben dann auf der Mailänder Fashion Show eine Fashion Show halt gehabt, wo sie so riesige Models als so aufblasbare Figuren im Raum hatten und dann die tatsächlichen menschlichen Models da drum herum gelaufen sind. Und ich hatte das irgendwo auf Instagram gesehen, dass sie eben eine der aufblasbaren Figuren dann geworden ist. Also hat quasi dafür gemodelt, und dann haben die das zu so einer riesen Figur gemacht. Also beide am Hustlen, Power Couple, und ich glaube, es passt irgendwie ganz gut, dass er das ihr gewidmet hat. Und auch Chapo ist am Hustlen, was ich jetzt gesehen habe, daran, dass er 2,1 Millionen monatliche Hörer hat, und zum Beispiel der Account von 102 Boys hat nur 1,2 Millionen, und auch alle anderen, ne, Member so von 102 Boys haben dann noch weniger, weil dieser Account von 102 Boys ist ja immer bei den Songs dabei. Aber Chapo hat dann ja eben noch alleine andere Tracks, zum Beispiel mit Nina Chuba oder, ne, also ganz viele mit Juju und so ein Kram. Und deswegen hat er da eben gerade so starke Hörerzahlen und eben auch viel stärkere als seine Crew oder der Crew-Account alleine.
Ja, und ich habe auch gesehen, dass die ja jetzt, also 102 Boys gehen, glaube ich, nächstes Jahr auf Tour alle zusammen und so. Aber Chapo hat auch noch so eine Solo-Tour. Und ich glaube, er ist auch wirklich der einzige von 102 Boys, der wirklich auf diesem Level ist, zumindest in den Big Cities halt eine Solo-Tour zu spielen. Aber letztendlich muss man halt auch sagen, dass 102 Boys, die leben halt heftig auch von diesem Crew-Ding. Also egal, wer das jetzt ist, auch ein Chapo zum Beispiel, ist ja genauso wie BHZ oder 01099. Die sind auch noch mal gestärkter oder interessanter dadurch, dass die eben diese krasse Crew sind. Und das sieht man ja selbst bei so Artists wie 187. Wie oft haben wir schon drüber gesprochen, wie schwer es wahrscheinlich Saphir, Alex oder Maxwell hätten, wenn die nicht zu 187 gehören würden, ne? Wenn die nicht diese 187-Magic hätten. Natürlich würden die auch solo irgendwie existieren, das will ich gar nicht absprechen. Aber es wäre auf jeden Fall noch mal viel schwieriger, halt irgendwie Aufmerksamkeit auf alle Releases zu bekommen. Und dieses Crew-Ding, das ist halt so in den letzten Jahren auch so krass gekommen, und das hatte man eigentlich auch schon damals, ne, mit Agro Berlin und sowas. Also dieses Crew-Ding, das verleiht dir halt wirklich was.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich habe da immer so eine Story im Hinterkopf, an die ich denken muss, wenn ich über diese Crews nachdenke. Und zwar, ich kannte damals so einen, der war DJ bei uns, so ein Heidelberg, war aber relativ bekannt, also der war auch so deutschlandweit und war, keine Ahnung, so Time Warp und so größeren Events auch am Start. Und der war zusammen mit seinem Bruder ein DJ-Duo, und dann haben wir uns halt irgendwann mal unterhalten, und der hat auch so erzählt, was sie so an Gage bekommen, das war auch wirklich jetzt nicht so wenig, aber... Dadurch, dass er halt alles immer so durch zwei teilen musste, ne, und dann kommen ja auch noch, ne, andere Ausgaben, Steuern, Pipapo und sowas dazu, dann war es am Ende doch irgendwie schwer, davon zu leben, und das hat dann langfristig auch dazu geführt, dass das dann so zwei gebrochen ist und dann irgendwann auch die beiden aufgehört haben. Und ich denke mir halt voll oft so, okay, die spielen zwar jetzt richtig fette Hallen und so, jetzt so läuft Safe Barber bei denen, aber Ich glaube, die hatten auch eine relativ lange Zeit, wo halt nicht ganz so viel Kohle rumkam. Man sieht es ja auch so an den Spotify-Streams. Und wenn du dann halt so alles nochmal durch 6 Leute teilen musst, also sind ja Chapo, Kuba, Scoop, Addict, Duke und Stax 102, plus dann noch irgendwie Produzenten, Management im Hintergrund und so weiter. Also ich frage mich manchmal, wieso die ersten 1-2 Jahre von so einer Crew sind, auch zum Beispiel BHZ oder sowas, wo so krass viele Leute dabei sind, die alle irgendwie ein Stück vom Kuchen wollen, ob sich das dann, weiß ich, glaube, es gibt viele Momente, wo man sich so denkt, ah, lass doch drauf scheißen, lass doch Solo machen und so, um dieses Vorab-Ding zu brechen, aber wenn man es lange genug durchhält, dann hat man eben diesen 187-Effekt, den du gerade erwähnt hast, dass dann alle davon profitieren.
Ja, Mann, du hast recht, ich glaube, das ist wirklich so eine Hürde, aber ich glaube, diese Gefahr lauert auch immer irgendwie dann im Verlauf der Karriere, weil gerade am Anfang hast du ja auch noch gar nicht so viele Erwartungen und ich glaube, da war es vor allem geil so, hä, warte mal, wir haben letztes Jahr irgendwie noch Schule gemacht und dieses Jahr können wir einfach zusammen auf Festivals und da komplett ausrasten und alles ist halt neu und ich glaube, dann juckt dich das Geld gar nicht so heftig, sondern es ist halt auch einfach viel diese Erfahrungswerte und dieses, ja. Es ist viel dieses, es fühlt sich an, wie wenn man auf Klassenfahrt geht, wenn man auf Tour geht und so und es macht einfach Spaß und man ist mit seinen Freunden und das macht halt einfach Bock und ja, man kriegt auch ein bisschen Geld dafür, aber eigentlich ist halt einfach nice, weil man plötzlich das, was man eh gerne macht, nämlich so feiern und saufen, das halt plötzlich so vor Leuten machen kann, so ungefähr, und dann auch nochmal ein bisschen Gage bekommt. So stelle ich mir das so zum Beispiel mit 1-2 Boys vor. Und dann muss man da aber ja auch sehen, dann wird halt alles ein bisschen ernster und Streams steigen und es läuft gut. Aber jetzt kann man ja auch, glaube ich, ein bisschen gucken, oder man merkt es ja in Deutschrap allgemein, dass halt auch Streams runtergehen. Und ich glaube auch, wenn man sich jetzt die 1-2 Boys genauer anschauen würde oder auch andere Crews oder so, würde man auch merken, okay, vielleicht war auch schon so ein Peak teilweise erreicht. Und dann ist es, glaube ich, auch schwierig, okay, wie geht man weiter mit dieser Situation um oder wie guckt man jetzt, dass man wirklich noch diese Crew bleibt, ne? Also so ein Chapo könnte ja auch sagen, so, ey, ich habe jetzt aber mit Nina Chuba ein Feature oder mit Juju und ich merke, da öffnen sich Türen und so, dann mache ich halt jetzt lieber mein Solo-Ding und mache gar nichts mehr mit den 102 Boys, so, ne? Das hat man ja in der Vergangenheit bei anderen Karrieren von Rappern oder Crews oder sowas schon wirklich häufig erlebt, solche Sachen. Und deswegen ist es eigentlich auch irgendwie so ein starkes Symbol des gerade so BHZ 102 Boys, dass die, ich krieg da gar nicht mit, dass da irgendwelche Member wegfallen oder so, sondern es bleibt so ein starker Verbund. Lass nochmal zurück zum Song kommen, weil ich find's manchmal so lustig. Einer von uns fängt ja mal an und schickt einen Vorschlag, welche Songs wir mit reinnehmen. Und manchmal funktioniert das richtig gut und dann bin ich immer überrascht, was für das ist wie so Telepathie oder so ist, weil ich hatte schon vor Freitag, als ich nur den Trailer gesehen habe, habe ich gedacht, okay, ey, Chapo, mit der Nummer, mit der Hörprobe kann man auf jeden Fall mal mit reinnehmen. Und dann kamst du direkt mit dem Vorschlag rum. Und er hatte auch so ein Bild gepostet oder ein Video, glaube ich, vom Videodreh, wie er eben dann auch an dieser Klippe sitzt und irgendwie dazu geschrieben hat, dass das für ihn so mäßig halt voll die Qual war, weil das irgendwie eine Klippe war, die war, keine Ahnung, knapp 200 Meter hoch oder so, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und er halt mega Höhenangst auch hat und da ja kam mir direkt sympathisch vor, weil bei mir ist das genauso. Also ich sterbe da auch 1000 Tode.
Na, liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copa TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copa TS gibt's wirklich. Es ist ein neuer Fußballpodcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt. Bestehend aus Dr. Turid Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scher von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copa TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
Und ja, es ist einfach eine mega, mega persönliche Nummer, dieses Lied. Und alleine auch schon so, dass dieser Titel ja eigentlich voll das private Detail auch ist, ne? Mit diesem so, er trägt den pinken Bademantel seiner Freundin. Und ja, finde ich einfach sehr gelungen und auch sehr melodisch irgendwie.
Ja, ich muss sagen, ich finde, das ist auch die Stärke, aber auch mein einziger Kritikpunkt an dem Song. Und zwar, ich weiß nicht warum, aber irgendwie stört es mich bei Chapo 102 immer so, wenn da so viele Co-Autoren dabei sind, weil irgendwie denke ich mir, also so wie ich den wahrnehme, ist der einfach so ein crazy Dude, der mit seiner Gruppe da unterwegs ist und einfach sowas runtertextet. Und dann gab es halt schon ein paar Mal solche Nummern, die man halt dann auch immer vergleicht, weil es ja eben die sind, die so ein bisschen aus dem Raster fallen bei Chapo. Und hier sind jetzt zum Beispiel als Co-Autoren neben Chapo 102 Flo August und Marco Tschechlock angegeben. Marco Tschechlock ist Takt 32, also der ist da quasi mit seinem bürgerlichen Namen drin. Also schreibt er für Bad Moms J, Monet 192 oder auch Cool Savage. Und Flo August, der schreibt unter anderem für Nina Chuba, Kraftklub und Silbermond. Den hatten wir auch schon mal hier erwähnt. Und ich finde irgendwie so ein bisschen, dass man auch das in dem Song hört. Also mit dieser Hintergrundinfo, für wen die Co-Autoren schreiben, finde ich, hört man das so ein bisschen. Und ich muss natürlich dazu sagen, wir wissen nicht, wer welchen Anteil an dem finalen Text hatte, ja. Ich meine nur so im Allgemeinen dieses, du machst so einen persönlichen Song an deine Partnerin und dann ist so dieses Element noch mit drin. Und um mal ein Gegenbeispiel zu nennen, zum Beispiel bei Missed Calls, was ja so größter Solo-Hit auf jeden Fall ist, da waren zum Beispiel die Autoren Chapo selbst, dann Chrome 030, den hatten wir ja letztens hier mit dem Podcast mit dabei, ne, hier der Sprayer-Rapper jetzt, Stacks 102 und der Produzent Aside. Also eine andere Konstellation und irgendwie finde ich, hat das für mich auch immer den Charme von Missed Calls ausgemacht, weil der Track so real rüberkam und trotzdem diese wunderschöne Melodie hatte, die man sich geben kann. Und wenn ich mich zurückerinnere, als wir auf dem 1-2-Konzert waren, da war das echt so ein Song, wo die ganze Halle so Feuerzeug rausgeholt hat und es war so ein Cut zwischen diesen Moshpits und einfach so richtig, richtig schön. Und bei mir ist halt so, wenn ich einen Künstler hab oder eine Künstlerin, die für einen bestimmten Stil bekannt ist und dann sowas macht, wo sie so das Genre so ein bisschen verlässt, dann vergleiche ich halt immer diese Songs, ne? Also denk mal an, keine Ahnung, so ein Oleg Sash mit Magisch oder so, wenn der jetzt so einen zweiten Teil rausbringt, dann würdest du intuitiv das vergleichen mit Magisch und nicht mit seinen anderen Songs, ne? Und so ist halt bei mir auch, dass ich jetzt bei Chapo direkt Pinker Bademantel mit Missed Calls vergleiche, weil beide so für eine Person geschrieben wurden, beide ruhig sind, beide so in so diese Liebessong-Richtung gehen. Und da muss ich sagen, finde ich Missed Calls schon so um so einige Levels krasser. Kann mir Pinker Bademantel auf jeden Fall geben, aber das wäre so mein einziger Salzkorn-Kritik irgendwie an dem ganzen Konzept.
Ja, ich finde halt Missed Calls ist halt wirklich mehr so Hit, ne? Es ist wirklich dieses, holt mal euer Feuerzeug oder eure Handylichter raus, und Pinker Bademantel ist eher so dieser ruhige Hit. Also weißt du so, natürlich sind die beide sehr emotional und deep, aber Missed Calls hat auch so diese Hook und so nochmal, finde ich, einen anderen Vibe, und Pinker Bademantel ist ja wirklich so komplett ruhig. Ich würde jetzt aber sagen, starten wir mal rein in die Fitner-Folge langsam so, in ein bisschen Beef, in ein bisschen Aggressivität, und wir legen mal los mit Angie und Teflon 030. Das ist nämlich das neue Signing bei Angies Label Kinder der Straße, und passend dazu heißt der erste gemeinsame Track Zwei Kinder der Straße. Wir legen los.
Schubst du gutes Hop, dass mich alle Kunden nerven. Bei dem Ort kriegt man Lungenschmerzen. Superstar Lemonade wächst in einem großen Zelt. Um die 100 Quadratmeter zugestellt. Wir tragen dicke, fette Rolex von dem Drogengeld. 0176 Flex, wer hat das Koks bestellt? Wir sind jeden Tag bis 6 draußen. Geh du dein Papas Benz, wann ich dir mein Vater einen Benz kaufen? Die Karte bringt die Woche Pi mal Daumen 6000. Sollte mit Rap jemand schlecht laufen. Hartz IV, Kindergeld, Baustelle, Schwarzgeld, Taube. Rache, Taube, Nase, Gauner, lache im Gesicht, eine Narbe. Guck uns an, wir sind Kinder.
Yes, Angie und sein neues Signing Teflon 030, und den kennt man auf jeden Fall schon vom Namen. Ich weiß nicht ganz genau, ob ich schon mal so richtig aktiv seine Musik gehört habe, aber ich feiere es zumindest auch schon mal, dass er jetzt kein komplett unbekannter Künstler ist, sondern dass Angie so ein bisschen den Markt sondiert hat und geschaut hat, okay, wer ist denn so verfügbar, der aber auch schon so eine kleine Fanbase sich auf jeden Fall aufgebaut hat. Und auch in Hinblick auf Angies Vorwürfe gegen Capi, über die wir dann später noch ausführlicher sprechen werden, kann er sich natürlich jetzt beweisen und zeigen, dass er der bessere Label-Boss ist. Und ich muss sagen, der Beat gefällt mir sehr gut. Der Track klingt jetzt irgendwie schon sehr ikonisch. Also ich finde so von der Hook her, als würdest du so einen Song abspielen, der so zu den Top 50 Deutschrap-Straßenhymnen All-Time klingt. Ich weiß nicht genau. Also ich finde gerade irgendwie so durch die Hook. Und da habe ich so ein bisschen über Teflon, seinen Part, auch nachgedacht. Und ich muss sagen, er erinnert mich so ein bisschen an einen sehr hungrigen Oleg Sash, so vom Flow her. Und hat ja auch eine relativ spezielle Stimme, die wir auch immer bei Angie eben so hervorgehoben haben.
Ja, stimmt. Ja, er hat auch übrigens eine Vergangenheit mit Marlo, also dem Künstler, der jetzt bei Mero gesigned ist. Also die haben damals zusammen viel released.
Und Mero und Angie haben ja jetzt auch ein Feature gehabt vor kurzem.
Ja, genau. Ja, und jetzt Kinder der Straße, auf jeden Fall auch ein wichtiger Titel für Angie, ist, glaube ich, sein erfolgreichster Song bisher. Auch ein Albumtitel von ihm gewesen und jetzt eben auch noch sein Label und der Titel dieses Songs sozusagen. Also zwei Kinder der Straße, also hat er sich da auf jeden Fall... Also hat er da auf jeden Fall was Großes angestrebt. Ich finde, so klingt's auch. Ich bin nur mal jetzt sehr gespannt, was nach diesem ganzen Beef jetzt passieren wird, weil als Angie sich von Capi getrennt hat, war das so die größte, krasseste News. Und ich glaube, so an sich ist jetzt langsam so das Pulver verspielt. Also Angie hat jetzt so erzählt, was Sache ist und so. Klar, da gibt's immer noch so Beef und kommen die jetzt auf ein Konzert zusammen oder nicht. Ne, ist jetzt gerade irgendwie diese Diskussion, dass da Capi irgendwie abgesagt hat bei einem Festival. Immer solche Sachen. Aber so an sich wird das eher so ein bisschen auslaufen, glaube ich. Und dann ist es halt wichtig, dass man wirklich durch Mucke überzeugt, weil du kannst ja dann nicht den hunderttausendsten Diss-Track gegen deinen ehemaligen Labelchef machen, wenn es dann mal irgendwann vorbei ist. Und jetzt, wo auch parallel dazu auf einmal so Legenden wieder die Spielfläche betreten, wie so ein Bushido, und dann ist da so ein Bushido-Capi-Beef und so, ne, also dann ist es ja noch herausfordernder, da so präsent zu bleiben und relevant zu bleiben. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie Angie diese Chance nutzt mit diesem eigenen Label, mit Teflon 030, und ob er das so umsetzen kann, dass er quasi damit so einen krassen Hype generiert. Jetzt sehen die Zahlen ja schon mal gut aus, aber bin mal so gespannt, was die Zukunft da bringt.
Ja, genau, weil bei Teflon 030 habe ich gesehen, jetzt als ich mir so ein bisschen Spotify angeschaut habe, da war es 2022 wirklich sehr ruhig. Und ich glaube, das ist jetzt so seine große Chance, mehr Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Aber es ist natürlich auch kein Selbstläufer, da, wie du gerade gesagt hast, so Angie wird viel in Kontakt gebracht mit diesem Capi-Beef zurzeit. In der Vergangenheit, ich glaube, viele kennen Angie durch Bra-Musik und er muss jetzt halt gucken, dass er sich so selbst so ein krasses Standing auch aufbaut. Er hat keine schlechte Position dazu, aber es wird natürlich trotzdem irgendwie eine Herausforderung, da so auf Dauer auch mitspielen zu können und halt relevant zu bleiben. Ich weiß nicht ganz genau, ob ich das so sehe wie du mit diesem Capi-Beef. Klar ist jetzt so ein bisschen so diese Verschiebung, ne? Bushido tritt da voll in den Vordergrund, das ist jetzt so dieses aktuelle Thema, aber... ich meine, Angie hat ja immer noch diesen offenen Diss-Track und Capi hat noch nicht wirklich richtig darauf geantwortet und jetzt ist nochmal dieses Treffen geplatzt und so, also ich glaube, da ist halt noch nicht das letzte Wort gesagt, das heißt, das wird noch ein bisschen anhalten, aber ich verstehe natürlich deinen Punkt, ne, was du meinst, darüber hinaus muss halt Angie irgendwie gucken, dass er eben mit Musik und mit einem stabilen Label auf Dauer halt überzeugen kann, da eine Fanbase am Start hat und halt, ja, relevant zu bleiben durch die Musik.
Ja, sehe ich auf jeden Fall wie du. Und ich würde sagen, dann lass uns doch direkt mal in den Capi Diss-Track reinhören, beziehungsweise in Capis Diss-Track an Angie, Yakari, Bushido und so weiter. Und zwar heißt der Track Ja, Capi.
Was dachtest du denn? Du bist wegen Geld gegangen, ich bin wegen Geld gekommen. Und wie Arafat die Hälfte weggenommen. Habibi Ari, scheißegal ob's dir gefällt, denn ein Hurensohn mit Geld. Bist du ein Hurensohn mit Geld? Du betrickst dich selbst und Bushido sein Werdegang. Zeigt uns allen, dass man so ein Hurensohn werden kann. Komm, ich ficke diese Schwänze, ich dachte, ich wär der Beste. Und heute fick ich Kollega und fahr ihn seine Reste. Ich shit den Rapper nicht von allen. Roll auf 22 Zoll, meine Bitte doch sie Bugs Bunny. Ein Jakapi, fick mal den Angie und Jakari. Jakapi, Jakapi, fick Bushido, fick Angie, fick Jakari.
Ja, Capital Bra mit seinem Diss-Track Jakapi, und das Ding ist plötzlich völlig spontan am Mittwoch rausgekommen, kam auf Spotify, auf YouTube, aber ohne Video und hat dann auch erste Kommentare bekommen und viele waren auch so, keine Ahnung, irgendwie so ein bisschen unaussagekräftig, schlechte Quali irgendwie, nicht gut gemischt, keine guten Lines dabei. Es wurde auch schon so ein bisschen, ja, gemunkelt, so von wegen, ey, hat jetzt Capi irgendwie so ein bisschen, ja, Panik bekommen, weil Bushido sein Comeback angekündigt hat und dann auch klar wurde, okay, das wird ein Diss-Track gegen Capi und so. Und dann wurde dieser Track, ja, Capi, auch direkt wieder gelöscht und man dachte, okay, vielleicht hat Capi jetzt eingesehen, das war ein Schnellschuss, war irgendwie ein Fehler. Aber der eigentliche Grund war, dass Capi noch ein Video dazu drehen wollte. Dann wurde nämlich Ja Capi in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wieder neu hochgeladen auf Spotify und kam auf YouTube dann eben auch mit einem Video. Da wurde dann auch ein kleiner Trailer dazu gedreht, wo dann eben so ein Junge reinläuft in so ein Shisha-Café, glaube ich, und dann eben so zeigt so den Bushido Dark Knight Trailer und so und guck mal, was der Peach gegen dich jetzt machen will, so ungefähr. Also eigentlich Videokonzept dann ganz lustig, aber irgendwie alles halt dann sehr unsouverän und wie gesagt, also ich finde dieses Videokonzept eigentlich eine gute Idee, man hätte das aber von Anfang an machen sollen und der Diss-Track ist halt leider einfach schwach und da fehlt's mir, glaube ich, an Leuten rund um Capi, die ihm dann halt auch sagen so, ey, guck mal, wenn dieser Diss-Track gerade nicht gut ankam, als du ihn hochgeladen hast, dann ist es keine gute Idee, dass wir den nochmal jetzt dann Video zu drehen. Das kommt einfach nicht gut an und lässt uns insgesamt in der Situation nicht gut dastehen.
Ja, da bin ich ehrlich auch bei dir. Ich hatte mich anfangs so ein bisschen verwundert, dass die Kommentare so negativ waren, weil ich weiß noch, als ich den Song zum ersten Mal gehört habe, da dachte ich irgendwie so, ja, geht schon gut ins Ohr mit diesem ja, Capi und so, bleibt schon im Ohr hängen irgendwie. Und dann habe ich irgendwie so gesehen, Top-Kommentar auf YouTube war so, Capi hat erfolgreich teilgenommen und war stets bemüht. Und er hat also so tausende Likes bekommen und generell einfach sehr viel Zuspruch für Bushido. Und ich habe mir jetzt mal so ein bisschen überlegt, was denn für mich einen guten Diss-Track ausmacht. Und dieselben Kriterien können wir gleich mal bei Bushido anwenden. Aber ich finde so einerseits, es sind vier Punkte, auf die ich gekommen bin. So, erstens mal, dass du ein gutes Konzept hast. Wenn man mal zum Beispiel an Leben und Tod des Kenneth Glöckner denkt, dann war da ein komplettes Video mit einem Schauspieler, mit einer Storyline von vorne bis hinten, mit Videoschnitten drin. Und es war wirklich so, da war ein Anfang, ein Mittelteil und ein Finale von dem Ding, ja. Da muss ich sagen, okay, bei Capi noch ein bisschen gegeben durch dieses Intro, wo er dann auch das Video von Bushido zeigt. Aber an sich schon nicht wirklich existent oder auch dann, finde ich, schlechter als bei Dark Knight. Dann so mein zweiter Punkt, den ich wichtig finde, sind spannende Infos, dass man eben nochmal ein Hintergrundding bekommt, eine Information, die man noch nicht hatte, war jetzt bei Capi gar nicht der Fall. Mein dritter Punkt sind gute Parts und auch da muss ich sagen, finde ich, sind die Parts einfach nicht auf dem Capi-Level. Man hat es auch eben in dem Ausschnitt gehört, dass die immer wieder so gestoppt werden und dann nochmal und dann manchmal sagt der zwar auch so, mach den Beat aus und mach den wieder an und sowas, aber ich finde einfach, das sind jetzt nicht so Top-Parts von Capi und sowas, ist ja bei einem Diss-Track mega wichtig und der letzte Punkt sind einfach gute Disses. Also ich finde irgendwie, du kannst beleidigend sein, du kannst humorvoll sein, aber einfach der Diss muss eine Pointe haben. Guck dir mal Shindy Free Spirit an oder sowas zum Beispiel. Perfekt gelöst, ja. Und auch hier finde ich es bei Capi nicht so stark. Und wenn ich die Sachen zusammennehme, so, weißt du, eine gute Hook ist für mich kein Qualitätsmerkmal von einem Diss-Track, weil ich kann auch einen Diss-Track krass feiern, der einfach gar keine Hook hat oder so. Und wenn diese vier Punkte, die ich jetzt nur aufgeschrieben habe, so gar nicht gegeben sind, ja, dann muss ich ehrlicherweise sagen, dass die Bewertungen im Internet schon so ein bisschen fair sind. Und finde auch komisch, wo Capi sich da gerade so ein bisschen reinrennt, weil er es skilltechnisch nicht machen müsste.
Ja, also es ist natürlich auch, das muss man jetzt ehrlicherweise sagen, ein bisschen dem Aufwand geschuldet, ne? Wenn man das vergleicht mit Bushidos Diss-Track, dann ist da ja wirklich monatelange Planung dahinter wahrscheinlich. Und bei Capi war das halt ein Ding innerhalb von 3 Stunden, halt einfach so ein spontaner Diss, entstanden aus einer kleinen Session. Aber wie gesagt, ich glaube, mein größter Kritikpunkt ist dann wirklich, wie man das gelöst hat, dass man dann halt diesen Track nochmal gelöscht hat und ein Video dazu gedreht hat, statt sich dann einfach mal so zurückzulehnen und es halt so stehen zu lassen oder halt gar nicht erst zu veröffentlichen. Aber man hätte es ja einfach so stehen lassen können, dann wäre das auch viel glaubwürdiger gekommen, dieses so, hey, es war einfach so ein spontanes Ding. Und so kommt es jetzt so rüber, als hätte Capi wirklich gedacht, dass das halt gut ist. Mhm. Und so gut, um das dann nochmal irgendwie neu zu releasen mit einem Video. In dem Diss-Track gibt es ja auch Lines gegen Angie und da gab es dann auch wieder noch eine kleine Vorgeschichte, die jetzt letzte Woche passiert ist. Und zwar hat Capi eine Story gegen Angie gemacht, um dort mal eigentlich das erste Mal ein bisschen ausführlicher auch einzugehen auf die ganzen Vorwürfe. Und Angie hat ja vor Monaten seinen Diss-Track rausgebracht und da gab es ja anscheinend auch irgendeinen Teil, den Angie weggelassen hat. So, ne, irgendwie nochmal so 2-3 Minuten, die er dann nicht veröffentlicht hat, wegen verschiedenen Telefonaten und so davor. Und Capi hat dann in seiner Story gesagt, dass Angie in diesem, ja, Teil, der nie rausgekommen ist, anscheinend auch Capis Frau beleidigt hat. Außerdem ging es um diese ganze Vertragsgeschichte und Capi hat eben gesagt, so, hey, Angie war bei mir unter Vertrag, ich hätte diesen Vertrag auch verkaufen können, aber der hat dann eben gesagt, so ey, Angie soll ihm irgendwie 500.000 Euro, also das Geld, was Carpi in ihn investiert hat, zurückzahlen und dann können die den Vertrag auflösen und dann hätte Angie ihn aber eben danach, als halt alles geklärt war, angerufen und gemeint so, ja, ich war jetzt nur so nett zu dir, damit ich da rauskomme, aber ich habe dich verarscht und ich werde dich jetzt auf jeden Fall richtig zerstören. So. Carpi hat auch in diesem Statement dann so Fehler in seinem Labelmanagement zugegeben und hat gesagt, so, er war nicht der beste Labelboss und so, hat aber auch gesagt, so ja komm, muss halt auch ein bisschen Rücksicht haben, das war halt so mein erstes Signing und so weiter und so fort. Das war so Carpis Statement. Angie hat dann aber relativ kurz danach auch eine Story dazu gemacht zu diesen Punkten und ist dann eben darauf eingegangen, auf diesen Teil mit, ja, er hätte Carpis Frau beleidigt und hat gesagt, dass er dann nur Worte von Carpi wiedergegeben hat. Also es hat sich so angehört, als hätte Angie halt in diesem Part irgendwas zitiert, was Carpi halt mal zu ihm sozusagen über seine Frau gesagt hat. Und zu dieser ganzen Vertragsgeschichte hat er gesagt, dass er eben von Carpi erpresst wurde und ein Video machen sollte, in dem er sagt, alles ist gut zwischen ihnen, damit dass er eben die Öffentlichkeit glaubt und damit jeder denkt, okay, die Sache wird irgendwie friedlich geklärt. Und Angie halt unter Druck war, weil er unbedingt halt seinen Song Layla releasen wollte und halt Angst davor hatte, 1 bis 2 Jahre jetzt Pause zu machen, weil er nicht aus diesem Vertrag rauskommt. Und ich finde, da wird relativ deutlich, dass keiner von denen jetzt unbedingt so beabsichtigt, in den Statements irgendwie zu lügen oder so, sondern beide einfach einen ganz unterschiedlichen Standpunkt und eine ganz unterschiedliche Ansicht haben und sich vom anderen in irgendwelcher Art und Weise halt, ja, betrogen fühlen oder so. Und ich finde, das wird da eigentlich relativ klar. Trotzdem muss ich auch sagen, nachdem ich so Angie-Stories gehört habe, macht das auch für mich Sinn. Bei diesem Part mit der Beleidigung gegen Frau kann ich natürlich nicht einschätzen, weil ich das nicht kenne, die Lines oder was da passiert ist. Aber gerade was diese Vertragssache angeht, hört sich für mich auch Angies Sicht logisch an. Kann aber auch verstehen, dass ein Carpi vielleicht sich so fühlt, so von wegen, dass er irgendwie verarscht wurde. Aber man muss halt auch sagen, er hat halt Angie da anscheinend nicht halt rausgelassen oder sich halt auch nicht so korrekt als Labelboss verhalten.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch. Also, wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn, Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen. Einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen. Für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, stimmt. Und hinzu kommt ja auch noch, dass beide jetzt in diesen Statements auch angekündigt haben, dass sie sich freuen, sich jetzt auf diesem Festival zu sehen, also aufeinander zu treffen.
Genau, jetzt am Wochenende war nämlich ein Festival in München Hip-Hop bewegt und am Samstag ist Angie dort aufgetreten und am Sonntag sollte Carpi auftreten. Und dann ist irgendwie bekannt geworden, dass Carpi nicht kommt, angeblich, weil der Veranstalter keine Gage zahlt oder so. Und Angie hat dann eben auch gesagt, so, ja, das wäre alles Bluff und das stimmt nicht und so weiter und so fort. Und das heißt, das ganze Ding ist irgendwie geplatzt. Jetzt hat aber zum Beispiel Waisel gestern in seiner Story gepostet, dass er auch zu diesem Festival nicht kommt, weil er es nicht einsieht, irgendwie 600 Kilometer zu fahren, weil halt irgendwie kein Geld davor gezahlt wurde. Also weiß man nicht ganz genau, was da jetzt gerade los ist. Das kräftigt natürlich in dem Moment ein bisschen Carpi, aber insgesamt steht er natürlich trotzdem ein bisschen schlecht da, weil der erste Eindruck halt war, okay, Carpi traut sich da jetzt nicht hinzukommen. Und wäre natürlich sehr interessant gewesen, dieses Aufeinandertreffen. Ich habe gesehen, dass vor 6 Jahren genau bei diesem gleichen Festival, nämlich auch dieses legendäre Zusammentreffen war von Kollega und Bushido bzw. Arafat und so, also diese komplette Eskalation da, wo irgendwie keine Ahnung wie viele Menschen davon im Zelt rumstanden und so, also hat er eigentlich schon auf so ein 2.0 hingefiebert.
Also ein bisschen so das Freibad von den Deutschrap-Festivals, einfach so Spielwiese für Stressereien und alles.
Ja.
Alright, ich würde sagen, wir kommen mal zu unserem nächsten Track. Alle sind ja thematisch so ein bisschen miteinander verknüpft und jetzt hören wir mal in den neuen neuen Track von Bushido rein, Dark Knight.
Vater des Jahres von all den Drogen verklatscht. Kein Witz, KP hat sich in die Hose gemacht. Er fing beinahe an zu flennen, ich ging rein bei H&M, hab dem kleinen Pisser eine frische Hose gebracht. Circa 1,2 Millionen Gründe, dich sofort zu ficken. Du wolltest mich an dem Bushido mit dem Vorschuss zinken. Doch das hast du bei dem Falschen versucht. King Bushido, es geht back to the roots, yeah. Bitteres Ende von der Spitze an die Spritze, Kapital, der erste drogentote Rapper der Geschichte. Du hast Samra, diese Fotze, zu einem Junkie gemacht. Und deine Kinder wollen Wladislav, nicht Kapital Bra. Sag, was ist aus dir geworden? Fahr deinen Film weiter, Kapi sieht nicht aus wie ein Hurensohn, aber er
yes,
ist...
Yes, da ist das Ding, Bushido mit Dark Knight. Wer hätte das gedacht, wirklich? Also letzte Woche haben wir noch spekuliert und noch irgendwie gesagt, ja, da gibt's Gerüchte und Bilder und es ist jetzt schon wahrscheinlich, dass ein Comeback kommt. Manche Leute haben gemeint, es könnte nächste Woche schon soweit sein, aber so als ob, ne? Und auf einmal ist es da, auf einmal ist es nicht nur ein musikalisches Comeback. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass es ein dedizierter Carpi-Diss-Track wird. Ich dachte, es kommt jetzt erstmal so ein Song, womit der Szene abgerechnet wird irgendwie. Und dann auf einmal das hier. Also, ich habe mich so gefreut in der Sekunde, als ich das gehört habe, weil ich dachte mir so, okay, geil, es wird wieder richtig, richtig gut gerade im Deutschrap. Wenn wir mal überlegen hier, Kollega, Shindy, Farid, Bushido, Carpi, alle Haudegen wieder versammelt, ne? Und jetzt halt eben auch noch Bushido wieder da. Für mich auch ein Paradebeispiel für dieses ganze... für diesen ganzen Hype um dieses Playlisten-Pitching, was mich nämlich dann so verwundert hat. Bushido ist reingestartet, irgendwie Nummer 1 YouTube-Trends, 2 Millionen Views nach 2 Tagen oder so, bester Neueinstieg auf Spotify. Aber dann gehe ich so in diese Deutschrap-Brand-Neu-Playlist und denke mir so, hä, wo ist denn der Song? Und scroll mich da erstmal durch Jamule und Liz und Suna und Volo und Pagel und irgendwann auf Platz 13 kommt dann Bushido, der ne, irgendwie hier absolute Legende im Deutschrap und endlich wieder mal was released, ganz weit unten. Aber ja, Ding ist stark geworden, muss man sagen. Also ist gut, wir werden es gleich wirklich unter die Lupe nehmen und natürlich haben wir auch wie immer irgendwo Kritik. Aber was war denn so dein... erster Gedanke, dein erstes Gefühl, als du den Song gehört hast?
Ja, ich habe da dann wirklich auch ein bisschen drauf hingefiebert, ne, nachdem man halt so hier dieses Joker-Cover gesehen hat, wo dann eben schon erst so ein bisschen vermutet wird, okay, das wird ja schon irgendwie, da werden Lines gegen Carpi dabei sein und dann halt dieser erste Ausschnitt kam mit dem Carpi-Double, was ja schon sehr stark auch an Leben und Tod des Kenneth Glöcklers erinnert hat, einfach so von der Aufmachung her. Und ist, by the way, mittlerweile auch schon 10 Jahre her, also richtig, richtig krass auch. Und dann habe ich auch mal wieder gedacht, okay, eigentlich kann man da auch mal wieder donnerstags um 0 Uhr oder 23.59 Uhr dann auf YouTube gehen und mal irgendwie drauf warten. Es gab aber keine Premiere zu diesem Video, das hat mich ein bisschen gewundert, weil das hätte, glaube ich, nochmal so ein bisschen mehr Spannung dann erzeugt, ne, wenn dann so eine Minute runtergezählt wird oder so und alle schon in den Kommentaren so, okay, was kommt jetzt gleich? Und man sieht so die Live-Kommentare. Das Video war einfach da. Um 0 Uhr und du hast gerade gesagt, ne, es ist eingeschlagen wie eine Bombe und es hat auch Bock gemacht, das ganze Ding halt zu hören und es bringt gerade wieder Spannung rein, weil wir hatten eine Zeit in Deutschrap, da waren so voll, da gab's zwar oft Beef und so, aber das waren immer so Akteure, die einen so nicht interessiert haben, also das war dann so voll viel dieses so, böse Mann macht Ansage und will jetzt in Boxkampf, in Boxring steigen und so. Und das fand ich irgendwie alles ultra langweilig so. Und jetzt sind halt gerade so spannende Rapper einfach dabei, die involviert sind. Also alle, die du gerade aufgezählt hast. Und das macht es halt irgendwie so nice. Und mit diesem ganzen Ding wurde ja jetzt auch direkt ein Album angekündigt von Bushido. Das war dann wirklich für mich so die große Überraschung eigentlich, weil ich dachte, es kommt jetzt einfach so ein Track und ich hätte nicht damit gerechnet, dass jetzt direkt für Februar nächsten Jahres ein neues Bushido-Solo-Album angekündigt wird.
Ja, der Titel von dem Album ist übrigens Rex in Eternum, was übersetzt König für immer bedeutet. Und ich hatte jetzt schon gedacht, dass du direkt deine Line raushaust, dass es so ein bisschen CB7-Level hat. Ich finde irgendwie der Name... der liest sich gar nicht nice irgendwie. Rex in Eternum. Also AE Eternum. Also ja, komisch irgendwie.
Ich hätte es besser gefunden, wenn das einfach König für immer, also einfach auf Deutsch wäre. Ich finde, dass der Titel kommt schon ja, sehr schwierig einfach rüber, so, also nicht sehr einprägsam und ja, selbst wenn man das schon tausendmal ausgesprochen hat, wenn du es liest, weiß nicht ganz genau, macht trotzdem irgendwie so, das macht was mit dir im Kopf, so dass du einfach so denkst, so, boah, da hätte man sich schon irgendwie einen geileren Albumtitel raussuchen können, aber der Hype auf das Album ist jetzt natürlich groß und auch wie es halt jetzt weitergeht nach so einer, ja, aufmerksamkeitserzeugenden ersten Single.
Ja, safe. Also ich bin auch mal gespannt, wie dann die weitere Promophase aussieht, weil natürlich jetzt der Diss-Track heftig ist, aber wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen, er muss auch irgendwie so die Massen jetzt packen können und es gab ja auch schon Beispiele, wo Bushido ein Comeback hatte und es dann nicht wirklich so geschafft hat. Das heißt, er muss jetzt wirklich nachlegen und was ich mich auch die ganze Zeit frag, ob sich da irgendwie so neue Sachen hinter den Kulissen bilden. Also ich kann mir vorstellen, dass so ein Bushido nicht in ein neues Album reingeht, ohne dass er da irgendwie paar krasse Verbündete hat. Und ich glaube jetzt nicht nur Animus, oder ich hoffe es, ja. Ich habe dann auch so ein bisschen überlegt, okay, jetzt kommt ja diese ganze Beef-Thematik auf einen Haufen. Also wir haben zum Beispiel Bushido Capi, ein Beef. Dann haben wir aber auch noch Shindy, Kollege Farid Bang, ein anderer Beef, die man dann aber irgendwie doch auch so in so zwei Lager stemmen könnte. Also vielleicht könnt ihr auch ein Shindy und ein Bushido wieder mal irgendwie was releasen oder so, jetzt wo diese Beef-Thematik auf einmal wieder im Raum ist. Ich habe nur gesehen, dass Shindy auf seinem Konzert so ein Shoutout an Bushido gegeben hat. Aber so, weißt du, wer weiß, was diese ganzen Beefs jetzt für neue Freundschaften auslösen, dadurch, dass man so sagt, okay, der Feind meines Feindes ist mein Freund oder sowas. Ja, aber gehen wir mal rein. Also, Bushido Dark Knight. Wir haben eben schon gesagt, eingeschlagen wie eine Bombe und ich bin auch wirklich überrascht, wie gut der Song startet. Also klar, ist heftig und so, bin aber trotzdem überrascht. Und auch hier habe ich dann aber direkt auch wie bei Chapo vorhin angefangen, es halt mit Leben und Tod des Kenneth Glöckner zu vergleichen, was ja auch naheliegend ist, da er eben bei beiden ein ehemaliges Label-Signing gedisst hat mit einem Schauspieler in so einem fetten Blockbuster-Video. Und wenn ich das vergleiche, dann, das ist der Grund, warum es mich so überrascht hat, dass der Song doch so gut startet, weil ich es dann doch nicht ganz so gut finde. Irgendwie ist der Grund, ich finde, der rote Faden fehlt oft. Also du hörst irgendwie einen Part und dann kommt ein anderer Part und ich hatte mich schon so drauf gefreut, wie bei Leben und Tod ist keine Glöckner, dass du irgendwie sagst, ich erzähl's euch nochmal, warte kurz, Trennung der Nabelschnur in Ravensburg und es fängt ganz klein an und wird größer und Finale, bam. Und das finde ich jetzt bei Dark Knight ist ein bisschen mehr so hin und her gesprungen von der Story her. Und ich finde auch, wenn ich mir so die Parts von Leben und Tod des Kenneth Glöckner anhöre, dann sind die einfach so, die reimen sich perfekt auf das, was er in dieser Geschichte erzählt. Und das ist so das, was einfach diesen Song so geisteskrank macht. Und ich habe mich jetzt oft dabei ertappt, dass ich bei Dark Knight gedacht habe, oh, der Part ist aber ein bisschen langgezogen. Ist ein bisschen, zum Beispiel, hier einen habe ich mir rausgeschrieben, wo er rappt, du Opfer, dachtest wirklich, dass du diese Szene fest in deiner Hand hast. Nur noch Gucci hörte auch der Typ vom scheiß Finanzamt. So, klar, reimt sich dann, aber dieses, du Opfer, dachtest wirklich, dass du diese Szene fest in deiner Hand hast, ist so, Junge, wie lang geht dieser erste Teil von dem Part, weißt du? Und das ist so ein paar Mal vorgekommen, wo ich mir so dachte, so, oh, wenn du schon so viel Zeit hattest und jetzt sowas Krasses vorbereiten konntest, weiß ja nicht, wer da alles noch mitgeschrieben hat oder so. Bestimmt war da auch so eine die Feder von Animus oder so irgendwo mit drin. Aber ja, das war dann so Sachen, wenn das noch top wäre, dann wäre es geisteskrank. Also dann wäre es richtig geisteskrank.
Also ich glaube nicht, dass Animus da mitgeschrieben hat, weil also das würde ja dann keinen Sinn machen, was Animus neulich im Podcast erwähnt hat. Und ich weiß auch nicht ganz genau, ob überhaupt jemand mitgeschrieben hat. Ich könnte mir sogar gut vorstellen, dass Bushido das Ding einfach alleine geschrieben hat. Und ich muss sagen, ich habe halt, also da wir letzte Woche drüber geredet haben, Animus hat das Ganze schon sehr hoch gepusht. Deswegen habe ich mich selbst so voll gebremst von den Erwartungen und habe so geschaut, ja, dass ich jetzt einfach nichts groß erwarte. Ich wollte es auch gar nicht. Natürlich liegt dieser Vergleich naheliegend, aber ich finde Leben und Tod des Kenneth Glöckler ist einfach so ein krankes Meisterwerk. Es ist einfach schwierig, wie du gerade gesagt hast, dass es damals perfekt aufgebaut gewesen so und einfach heftig und der Beat krass und so weiter und so fort. Das war auch einfach eine andere Konstellation. K1 war irgendwie, weiß ich nicht genau, 5 Jahre bei Bushido und Capi war ein 1/2 Jahr bei Bushido. Der Beef war damals auch frischer, also die Trennung war noch nicht so lange her, während jetzt die Bushido und Capi-Trennung ja mittlerweile schon über 4 Jahre her ist. Also das ist einfach so eine andere Konstellation und mein Pro-Argument für diesen Diss-Track ist zum Beispiel auch, dass er keine übertriebene Länge hat, sondern mit 5 Minuten auf jeden Fall Diss-Track-Charakter hat, aber jetzt nicht so ein 10-Minuten-Brecher ist, sodass man sich das Ding auf jeden Fall häufig auch anhören kann, wie so ein normales Lied, ähnlich wie bei Shindy Free Spirit, ne? Also das ist auf jeden Fall sowas, wo ich sag, so irgendwie eine gute Länge gewählt für dieses Lied. Find auch ein geiles Video mit einem gut gewählten Capi-Double. Hat trotzdem eine eigene Note, obwohl es natürlich ein bisschen an Leben und Tod des Kenneth Glöckler erinnert. So, ne, mit diesem, so, ja, dann wird hier noch so die 10-Cent-Münze aufgehoben und es wurden, Stellen in diesem Video gewählt, die man auch aus Capis Musikvideos kennt und so weiter und so fort. Also da war auf jeden Fall ein Konzept dahinter. Und ja, was halt einfach wirklich krass auffällt, ist, dass Bushidos Stimme Atmosphäre schafft und die klingt wieder härter als zuletzt. Das gefällt mir sehr gut und deswegen kommt das Ding, glaube ich, auch insgesamt so gut an, weil viele vielleicht in den letzten Jahren auch ein bisschen enttäuscht von Bushidos Musik waren und jetzt kommt halt so ein Brett und da ja vergisst man dann fast auch ein bisschen, dass diese Lines vielleicht nicht alle sich so super sauber reimen. Also weil das ist mir dann auch aufgefallen, als ich mal Genius gecheckt habe, so, ne, da sind schon auch die Lines, wenn du die so durchliest, denkst du so, da reimt sich jetzt aber nicht alles so richtig perfekt und sauber und so und ist schon auch in manchen Richtungen dann so ein bisschen Haus-Maus-Ding, aber ja, da merkt man einfach, die Stärke von Bushido ist halt einfach diese Stimme und diese Atmosphäre in Kombination mit einem krassen Beat dann und so weiter und so fort, so, das macht einfach so ein Lied aus und schafft es dann halt irgendwie innerhalb kurzer Zeit 100.000 Likes auf YouTube zu bekommen. Und was sagst du denn so zum Beat? Weil bei mir, ich habe so ein bisschen überlegt, ich finde gut, dass es was Außergewöhnliches ist, aber es ist jetzt trotzdem nicht so mein persönlicher krasser Geschmack. Also ich glaube, es gibt Beats, die ich heftiger finde, deswegen habe ich so eine 8 von 10 für den Beat gegeben. Wie sieht's bei dir aus?
Ich finde, beim Beat gibt's für mich so 2 Extreme, wenn es um Diss-Tracks geht. Das eine extrem geile ist, wenn es so wie zum Beispiel Leben und Tod des Kenneth Glöckner ist, also sowas Episches, was sich so steigert und einfach so, okay, du merkst, da ist was Großes, Atmosphäre, hast du gerade gesagt. Und das andere ist sowas wie Shindy Free Spirit, was ich einfach so im Auto aufdrehen kann und im Kopf dazu nicken kann, weil der Beat so geil ist, wenn der nächste Part einsetzt. Und ich finde, da ist der jetzt irgendwo so in der Mitte, ne? So irgendwie, ja, 8 von 10, finde ich, kann ich mich anschließen. Du hast auch eben die Streams erwähnt und da gibt's ja eine Person, die damit gar nicht einverstanden ist, und zwar Roos. Der beschwert sich ja die ganze Zeit und wird mittlerweile echt auch schon so ein bisschen so ein Meme-Charakter mittlerweile schon an. Der stellt nämlich in Frage, dass die Streams von Bushido echt sind, und er hat jetzt irgendwie nochmal auf Twitter was gepostet und hat gemeint, okay, wie kann es sein, dass Shindy mit Free Spirit, ein Song, über den jeder gesprochen hat in Deutschrap, True, ja, nach 2 Monaten 1,3 Millionen Views hat und Bushido mit Dark Knight nach 24 Stunden 1,1 Millionen, ja, also quasi in 24 Stunden, was Shindy hier 2 Monaten erreicht hat. Hört sich auf den ersten Moment so schlüssig an, aber man muss dann halt auch sagen, dass Shindy, der Song ist ja auch auf Spotify und ist da auch echt gut abgegangen von den Streams her. Und er hatte ja kein Video. Das heißt, ich glaube, es gibt einfach viel mehr Leute, die den Song halt auf Spotify gepumpt haben, als auf YouTube. Deswegen macht es nicht so viel Sinn,
einen Blockbuster. So ein dummer Vergleich.
Wirklich. Ja. Also so ein Blockbuster-Video mit so einem Standbild zu vergleichen. Und dann, ja, keine Ahnung, wie valide das ist, aber so Bushido ist halt dann nochmal so ein bisschen relevanter durch diese ganzen RTL, und der hat halt schon eine Fanbase, die sind mittlerweile in einem Alter, wo man sich gar nicht mehr so im Internet so groß zu allem äußern muss, ne? Die hören sich das einfach an, weil die damals schon Bushido gehört haben vor 20 Jahren oder so. Weißt du, deswegen, ich glaube, so der Vergleich hinkt halt echt. Also ich nehme Bushido diese Streams ab, fertig. Jetzt gibt's aber noch eine Sache, über die wir auf jeden Fall reden müssen, und zwar die Piss-Story, nennen wir es mal so, ja. Und zwar hat Bushido eine Line eingebaut, in der er rappt: Was für Vater des Jahres, von all den Drogen verklatscht, kein Witz, Capi hat sich in die Hose gemacht. Er fing beinahe an zu flennen, ich ging rein bei H&M, hab dem kleinen Pisser eine frische Hose gebracht. Und damit hat er natürlich wirklich hier ordentlich Trouble gesorgt, ja, also alle reden darüber, wir sind natürlich auch mit Schuld dafür, aber das ist halt wirklich eine Line, die schon polarisiert, und solche Sachen, solche Erzählungen, die haften halt auch immer an einer Person dann, weißt du, und dann gibt's halt immer so die Gegenseite, die ab sofort immer wahrscheinlich nur noch sagen wird, so, ah ja, Carp, ja, hat sich eingepisst oder sowas, überleg mal so Flair, diese Karotten-Story oder so, ich wette, 50% der Hater von Flair, die wissen gar nicht, worum es da überhaupt geht, aber benutzen einfach immer diesen Emoji und sowas, ja, und bei Carp jetzt halt auch. Er hat sich dann auch nochmal separat in einem Livestream auf Twitch dazu geäußert und hat halt so diese Story erzählt, dass irgendwie Carpi war bei Bushido unter Vertrag, hatte einen Termin mit einem Label, glaube ich, und die mussten dann irgendwie so eine 5 Minuten Autofahrt machen, um da hinzukommen. Und Carpi meinte irgendwie so, ey, kannst du mich da begleiten, kannst du mich abholen und da hinfahren und sowas, du bist ja mein Manager. Und Bushido hat gemeint, ja, mache ich so, ist ja irgendwie auch so meine Pflicht, hat ihn dann abgeholt und es war irgendwie, wie gesagt, eine kurze Fahrt und auf einmal hat er sich dann in die Hose gemacht, ja, und das Internet spekuliert auch schon heftig, ob es ein kleines oder ein großes Geschäft war, weil das hat er bisher noch nicht so wirklich gedroppt, ja, sorry, dass es gerade in so ein Talk abdriftet, aber ja, das ist halt echt so eine Line, die so prägnant ist, und um jetzt mal einen Bogen zu schließen zu all dem, ich hatte ja eben bei Kafi schon meine 4 Kriterien für einen guten Diss-Track genannt, ja, also dass ein gutes Konzept ist, spannende Infos, gute Parts, also Reime und gute Disses, von mir aus humorvoll, beleidigend, whatever. Und hier muss ich sagen, Konzept geht, finde ich, an Bushido, weil er diesen Schauspieler hat und das wirkt einfach alles so ein bisschen durchdachter. Dann spannende Infos finde ich auch ehrlicherweise bei Bushido besser, auch wenn es jetzt nicht so ein Leben und Tod des Kenneth Glöckner Level angenommen hat. Aber bei Carpi sind einfach, finde ich, kaum spannende Infos. Also es sind einfach nur so leichte Disses, aber das ist jetzt nicht so eine Abrechnung oder so. Die guten Parts sehe ich tatsächlich trotz meiner Kritik auch eher bei Bushido, muss ich sagen, weil der halt wirklich viele, viele Parts aneinandergereiht hat. Und natürlich sind da ein, zwei unsauber, aber so im Großteil schon besser. Und der letzte Punkt, gute Disses, also alleine diese Piss-Story, die wir gerade erzählt haben, und da sind auch so viele andere Sachen dabei, ne, also, ja, ich muss sagen, an all diesen Kriterien ist es gerade 1-0.
Ja, auf jeden Fall, also Bushido ist damit klar in Führung gegangen, ich weiß halt nicht ganz genau, man kann es halt, eigentlich kann man diese beiden Tracks auch nicht vergleichen, weil bei Carpi war das ja wirklich so ein spontanes Ding, wie wir vorhin festgestellt haben, Carpi hat sich selbst in diese Situation gebracht, dass das jetzt so krass miteinander vergleicht wird, weil er dann dieses Release nochmal neu angesetzt hat, aber spannend wird es dann eben, wenn Carpi wirklich auf Bushido jetzt antwortet, er hat ja auch schon gesagt, so er setzt sich jetzt hin, hat Bushidos Track als Müll beleidigt, was finde ich irgendwie keinen Sinn macht, wenn man währenddessen einen Track wie Ja Carpi raushaut, aber ich bin jetzt gespannt, wenn halt Carpi dann einen heftig, also sich auch was überlegt mit Video und alles drum und dran, also das muss jetzt kommen, da ist jetzt Carpi auch wirklich in der Bringschuld und dann wird nochmal ein Vergleich richtig, richtig interessant. Ich will auch nochmal so ein paar Punkte sagen, wo ich so dachte, okay, da ist noch Optimierungspotenzial bei Bushidos Diss, also ich finde den gut, der hat mich gepackt, so, es ist ein geiler Track, ich habe den auch schon häufig gehört, ich feiere auch diese ganze Atmosphäre um dieses Ding. Trotzdem muss man sagen, dass dieser Diss-Track eigentlich nur so diese Info mit sich bringt oder sich nur darum dreht, dass Carpi ein Junkie ist. Kein Plan, was bei Carpi im Moment so geht, aber falls er clean sein sollte, dann kann ich auch verstehen, dass Carpi sich denkt, ja, pff, gut, dann war ich halt so vor 5 Jahren Junkie, so eigentlich ist das jetzt nicht mehr so richtig relevant. Und ich finde, da hätten halt noch mehr Hintergrundlines dabei sein müssen. Also du hast gerade schon diese Story gesagt, ne, mit dem er hat sich in die Hose gemacht und so. Da gibt's ja bestimmt noch mehr spannende Stories. Manche hat Bushido dann zum Beispiel auch im Stream auf Twitch angerissen. Da gab's irgendwie noch eine andere Story, wo Carpi irgendwie zum Anwalt musste und das auch nicht alleine gepackt hat, weil irgendwie Augen halt so riesig waren und so und dann Bushido da auch einspringen musste und mit dem halt zum Anwalt fahren musste, damit er irgendwie seinen Termin wahrnehmen kann. Und halt ganz klar auch diese MTV-Geschichte, wo Carpi damals völlig drauf beim MTV-Interview war, wo es so viele Memes gab mit dieser Moderatorin, die beide völlig aneinander vorbeigeredet haben, wo ja Bushido dann auch noch dazu kam am Ende. Also dieses ganze Thema hätte man so krass in das Video einbauen müssen, fast schon, ne? Also da hätte man die Ausschnitte mit reinnehmen können und Bushido hätte da locker ein paar Lines darüber verlieren können. Also genau, irgendwie nochmal so ein paar mehr Angriffspunkte, vielleicht auch abseits von diesem Carpi ist ein Junkie Ding hätte man noch einbauen können, vielleicht auch so die Thematik zur Trennung von Team Kuku nochmal
näher oder detaillierter beleuchten können. Da hätten echt mächtige Lines dazukommen können. Oder vielleicht auch irgendwelche, ja, andere Hintergrundinfos, die man so als Außenstehender nicht hat. Zum Beispiel, warum Capi letztes Jahr mit Farid Bang, warum diese Promophase so gelaufen ist oder wie dieses ganze Ding mit Ashraf ablief und so. Da hätte ich mir noch so ein bisschen mehr Details gewünscht, weil ich denke, Bushido hat diese Details eigentlich. Unterm Strich zeigt's, dass Deutschrap nach einer Weile irgendwie immer ein bisschen vergisst und Bushido hat's jetzt gut getan, sich zurückzuziehen. Der Diss ist jetzt zwar vom Timing auf den ersten Blick vielleicht so, ne, dass es vor ein paar Jahren akuter gewesen wäre und mutiger, aber hätte natürlich auch viel mehr Hate bekommen, weil Bushido in so einer schwierigen Position war und jetzt ist Bushido in einer viel besseren Position, um ihn zu dissen. Natürlich sind so Lines, die jetzt irgendwie so Bushido droht Capi Gewalt an, die kann man natürlich nicht so krass ernst nehmen, wenn man so weiß, was so in den letzten Jahren abging. Aber Hauptsache ist irgendwie, dass Deutschrap gerade wieder sehr unterhaltsam ist. Und das hat Bushido auf jeden Fall geschafft mit diesem Ding und da bin ich sehr froh drum.
Auf jeden Fall. Und wer eben auch bei dem Capi-Diss aufgepasst hat, der hat gehört, dass er dort Rap irgendwie ja, Capi, Fick Bushido, Fick Angie und Yakari. Das heißt, das ist hier der dritte im Bunde und der hat dann danach noch einen Song released, ein Diss-Track. Der Track heißt capidiss.wav, also auch hier so auf Dateiformat angelehnt. Und um das ganze Bild abzurunden, hören wir jetzt auch nochmal in Yakaris Diss rein.
Baby, und dein Land ist vor Gericht. Was tust du, wenn die Achter heute noch klickt? Ich glaub, du bleibst bei mir. Yakari, ich bin multikulturell und multikriminell. Ich fick mit Deutschrap seiner Mutter rum auf Überdosis hell. Ich jag auf Deutschrap-Patronen, sollt mich heute noch holen. Nicht der Fuchs, Yakari hat die ganz gestohlen. Kapital sieht aus wie mein bester Kunde. Ich fick ihn, seine Tante und das macht die Runde. Dieser Noten denkt, dass er in Dubai sicher ist. Doch im Namen, ja, sind noch deine Frau. Ich ficke dich wie eine Hure aus dem Artemis. Ich pumpe diesen Bra, bis der Huso aus dem Artemis. Ich fick dein Hype, du Dreck, du Scheiß. Ich bitte dich, wie kannst du mich denn über.
Yes, Yakari mit seinem Diss-Track capidiss.wav. Und Yakari hatten wir jetzt die letzten Wochen schon häufiger dabei, unter anderem ja wegen dieser Geschichte, dass Capi anscheinend die Cover von ihm geklaut hat. Also weil Yakari eben seit Beginn seiner Karriere immer einfarbige Covers benutzt und Capi dann auf einmal auch damit angefangen hat und die Covers sich einfach so krass farbtechnisch gematcht haben, dass man da echt davon ausgehen kann, dass Capi sich dabei Yakari bedient hat oder inspirieren lassen hat zumindest. Und Yakari hat dann auch eben begründet, dass Capi das von ihm geklaut haben soll, weil Capi ihm schon Memos, also Sprachnachrichten geschickt hatte. Das heißt, Capi wusste, dass es Yakari gibt und hat auch seine Mucke gefeiert. Und er spielt eben auch so eine Memo dann im Intro von seinem Diss-Track ab. Das heißt, damit unterstreicht er nochmal so ein bisschen diese ganze Story. Und was mich beim ersten Mal hören so wirklich gewundert hat, war, dass es fast ein gesungener Diss-Track ist. Also man hat es gerade gehört, der rappt ja jetzt nicht so raus, bam, 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 Parts und sowas, sondern es ist ja schon eher so mit so einer Melodie und er geht hoch mit der Stimme und runter und so weiter. Also wirklich mal was ganz anderes. Und was ich da dann auch so gedacht habe, ich erinnere mich noch daran, als wir vor ein paar Monaten irgendwie, da ging es los mit Angie und Capi und kein anderer aus der ganzen Szene hat sich irgendwie gegen Capi ausgesprochen. Und wir haben noch so gemeint, ja, klar, keiner traut sich irgendwie mit Capi auf, ne, Kriegsfuß zu sein irgendwie, der ist einfach zu mächtig. Und jetzt haben wir so eine Woche, also eine Release-Woche, wo Capi auf so drei Tracks eigentlich gedisst wird von so allen Seiten irgendwie. Also wild zu sehen, wie sich da das Blatt gewendet hat.
Ja, und ich muss sagen, ich habe irgendwie erst so richtig Aufmerksamkeit auf dieses Signing bekommen durch diese ganze Covergeschichte, die wir natürlich auch behandelt haben, und habe mir dann aber bei Yakari auch musikalisch was ganz anderes vorgestellt. Ich wusste, wie gesagt, nicht so über einen Song von ihm, als ich so die ersten News gehört habe und dachte erst so, dass der so ein Signing von PA Sports ist, was vielleicht in eine, ja, ruhige Richtung geht, was nichts mit deutscher Beef eigentlich zu tun hat, so, ne. Und dann war ich halt überrascht, als dann so die ganzen Ansagen kamen per Stories und bei Live-Auftritten und so. Und muss sagen, dass mir da Yakari auch nicht ganz so sympathisch rüberkam. Und jetzt wirklich mit diesem Track ist so das erste Mal, dass ich so ein Lied von Yakari höre und ich war krass überrascht, wie mir das gefällt von dem Melodischen und wie der seine Stimme einsetzt, wie der das Autotune auch einsetzt. Also, keine Ahnung, dann auch diese raue Stimme kommt ja trotzdem durch. Also ich muss sagen, ich bin wirklich überrascht und glaube, PA Sports hat mit diesem Signing einen echt guten Fang gemacht. Und auch diesen Diss-Track würde ich jetzt nicht so auf diesem Dark Knight-Level einordnen, im Sinne von, da ist ja jetzt, das Video sieht jetzt nicht als erstes aus wie ein Kapi-Diss-Track-Video, ne? Und auch die Lines sind ja manchmal so ein bisschen, dass sich Yakari auch selbst pusht, aber halt zwischendrin immer mal wieder ausgeteilt gegen Kapi. Und eine Line fand ich besonders interessant, und zwar die, wo Yakari sich darüber wundert, dass Kapi ihn mit Chiagu verglichen hat irgendwie, ne? Also ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, aber ich stelle es mir jetzt so vor, als wäre in diesem Chat zwischen Yakari und Kapi auch irgendwie sowas gedroppt worden, dass Kapi halt so sagt, so ja, du erinnerst mich an Chiagu oder so. Zumindest habe ich das jetzt so reininterpretiert.
Nee, also hat mich auch gewundert, die Line. Vielleicht hat man da irgendwie eine essentielle Instagram-Story verpasst oder so, die das dann erklären würde.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True-Crime-Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissy und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True-Crime-Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Aber er schießt schon auch heftig, man hat es auch eben gehört, also bei der Chiagu-Line, und danach rappt er irgendwie, dieser Nutten denkt, dass er in Dubai sicher ist, doch in Almania sind noch deine Frau und Kind, also auch wirklich so schon so starke Drohungen. Und was für mich aber so ein bisschen unschlüssig ist, und vielleicht hat er da einfach so ein bisschen die Gunst der Stunde genutzt, aber die Parts sind alle Kapi-Disses, der komplette ne, Text irgendwie sind so Kapi-Diss, ist natürlich auch manchmal eine Line über sich selber, aber so an sich sind die Parts ein Diss-Track. Die Hook aber gar nicht. Die Hook hat gar nichts auch damit zu tun. Also er rappt ja so wirklich gegen Kapi, namentlich genannt, Beleidigung haben wir eben gehört und so. Und dann kommt die Hook und er rappt, ey, ich hab die Cops immer um mich, Baby, dann land ich vor Gericht, was tust du, wenn die Achter heute noch klickt? Ich glaub, du bleibst bei mir. Und das wiederholt er zweimal. Das heißt irgendwie, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht da waren einige Sachen fertig, zum Beispiel dieser Track, das ist nur eine Vermutung, aber das waren ganz andere Parts und er hatte aber schon diese Diss-Track-Parts geschrieben, hat die dann vielleicht eingerappt, aber die Hook dann irgendwie mitgenommen und dann das Video und, also weißt du, ich meine, dass das irgendwie so ein bisschen so zusammengeschustert ist. Endresultat gefällt mir trotzdem, und wenn es am Ende so war, wie er sich das überlegt hatte, vielleicht war das ja wirklich so geplant, dass er einfach eine Hook hat, die man sich oft anhören kann, aber dann eben so diese Kapi das eingebaut, dann finde ich es auch cool, weil es ist wirklich mal was Erfrischendes, wie er es gemacht hat, aber irgendwie so, ne, wegen dieser Unstimmigkeit zwischen Parts und Refrain habe ich mir dann irgendwie gedacht, okay, vielleicht doch irgendwie auf die Schnelle zusammengeschustert.
Ja, also ich finde zum Beispiel, jetzt hatten wir so drei Diss-Tracks mit dabei, und ich finde Bushido Dark Knight ist halt einfach wirklich, okay, da hat sich jemand hingesetzt, mehrere Monate, und sich überlegt, was schreibe ich gegen den, ich drehe da ein Video dazu und so weiter und so fort. Und ich finde, den kann man nicht vergleichen mit den Diss-Tracks von Kapi und Yakari, weil das wahrscheinlich welche sind, die in kurzer Zeit entstanden sind. Man kann aber, finde ich, Kapis Track und Yakaris gut miteinander vergleichen. Und da, so auch vom Musikalischen und so, finde ich, hat Yakari den besseren abgeliefert. Aber es bleibt jetzt natürlich abzuwarten, wie das bei Kapi weitergeht. Ich denke, er wird hauptsächlich auf Bushido da antworten, weil das jetzt auch gerade so die größte Baustelle ist. Und man muss auch sagen, Kapi wird ja auch Stories haben. So wie Bushido eben in diesen 6 Monaten Stories über Kapi hat, die er erzählen kann, ist das ja bestimmt auch umgekehrt der Fall. Ne? Darüber, wer vielleicht Mythos geschrieben hat oder was weiß ich, da gibt's ja bestimmt irgendwelche Sachen, die Kapi damit einbauen kann. Und ich hoffe, er wird da kreativ und wird sich da was einfallen lassen, und das Ganze wird in eine weitere Runde gehen. Ich bin da auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Nochmal so ein Ding zu den Zahlen auch. Bushido ist ja wirklich mit 840.000 Streams reingestartet auf Dark Knight bei Spotify, und Angie und Kapi zum Beispiel beide mit 190.000. Also Angie mit seinem Track mit Teflon 030 und Kapi mit seinem Diss-Track, und das ist halt schon irgendwie nicht wirklich stark und zeigt so ein bisschen, so eine, sein YouTube-Video ist ja krasser abgegangen, aber es zeigt, die Leute hatten nicht wirklich das Bedürfnis, nach diesem YouTube-Video sich den Track nochmal auf Spotify anzuhören.
Ja, true. Und das sogar, obwohl er bei Deutschrap brandneu vor Bushido gelistet ist.
Ja, eine Stelle, ne?
Ja, aber gut, ich würde sagen, wir ziehen an dieser Stelle mal ein Fazit und kommen dann rüber zu unserem Shindy-Shirin-David-Thema. Die Songs, die wir heute dabei hatten, Chapo 102 mit Pinker Bademantel, dann Angie zusammen mit seinem neuen Signing Teflon, Capital Bra mit Ja Capi, Bushido mit Dark Knight und Yakari mit Capidis.wav. Ich glaube, du hast eben eigentlich schon so ein bisschen deine Sichtweise erklärt, ne? Also das eine ist halt wirklich ein fetter Diss-Track und ich muss auch sagen, diese Woche geht bei mir auf jeden Fall an Bushido. Ist das denn bei dir, siehst du das genauso?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist der Track, den ich am meisten gehört habe, der am meisten mit mir gemacht hat und den ich in Zukunft auch noch am meisten hören werde. Und der jetzt auch sehr viel Spannung halt mit sich bringt, wie die nächsten Monate weitergehen. Was wird die nächste Bushido-Single sein? Wer wird noch gedisst? Was für eine Antwort wird von Capi kommen? Da werden wir viel drüber berichten. Und wenn ihr da immer am Ball bleiben wollt, dann holt jetzt euer Handy raus und drückt einmal auf Abonnieren, da wo ihr uns gerade zuhört, damit ihr nichts verpasst rund um Deutschrap, News, Gossip, Beef, alles was halt so passiert. Und damit kommen wir jetzt auch direkt zu unserem aktuellen Thema Shindy und Shirin David. Da gab es noch vor kurzer Zeit irgendwie ein bisschen Verwirrung, weil die beiden sich wieder entfolgt sind auf Instagram. Dann dachte man, ist da jetzt wieder Beef oder was ist da los? Und letzte Woche sind dann Videos und Fotos aufgetaucht, wie sie zusammen im Grill Royal sind und dann auch Shindy schon angekündigt hat, yo, zum Tourstart habe ich einen Special Guest mit dabei. Und ja, dann war relativ schnell klar, dass das Shirin David sein wird und Shindy hat jetzt seinen Tourstart in Berlin am Samstag und gestern kam dann die erste Folge raus von Shirin Davids neuem Podcast Dirty Talk. Und da war eben Shindy dann zu Gast und ja, dieser Podcast geht jetzt schon irgendwie ziemlich viral, weil das Ganze irgendwie sehr surreal rüberkommt. So, dieses ganze Setting irgendwie, dass dann Shirin David und Shindy da sitzen und Shindy ja wirklich jemand, den man in den letzten Jahren gar nicht vor der Kamera in einem Video gesehen hat, außer bei diesem Interview mit Jan Wehn, wo er aber irgendwie sehr verkrampft und so ein bisschen unnatürlich rüberkam. Und jetzt in diesem Podcast ist irgendwie die Stimmung trotzdem ein bisschen weird, so als Zuschauer, aber Shindy ist ganz anders drauf, beziehungsweise die beiden kichern da die ganze Zeit und man hat irgendwie das Gefühl, man wäre ein bisschen bei so First Date Promi-Edition oder sowas. Also das ist irgendwie so ein ganz wilder Vibe und ich habe oft auch auf Twitter, wird das Ding natürlich mal wieder tot gehatet, habe ich oft auch so gelesen, sowas wie so, ich habe jetzt mehrmals probiert, dieses Interview mir anzuhören, aber ich scheitere daran immer, weil das so unerträglich gemacht ist. So. Also diese Tweets habe ich sehr häufig so gelesen. Keine Ahnung, was sagst du denn zu dieser Atmosphäre?
Ey, ich habe auch wieder den Fehler gemacht, dass ich zuerst so auf Twitter durchgescrollt habe und dann dachte ich direkt so, oh Gott, was erwartet uns da? Und vor allem eben nach diesen Jan Wehn-Interviews, wo man ja ehrlicherweise sagen musste, also vor allem so wir zwei als irgendwie Shindy-Fans da irgendwo auch eine so viel von erhofft hatten und dann wirklich sowas Gestelltes kam, das hat einen jetzt schon irgendwie mitgenommen. Und wenn ich dann sowas lese auf Twitter, dann denke ich mir so, oh nee, warum? Warum denn schon wieder sowas? Und kein Bock jetzt irgendwie bei Shindy weiterhin so die Kunst von der Person zu trennen. Ich will auch Shindy so als Person feiern irgendwie. Ich will jetzt nicht noch so ein cringes Interview haben. Und dann habe ich reingehört. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde das Ding gut. Ich finde, das ist natürlich, das kommt mir so rüber, wie die beiden eben sind. Es hat safe so cringe Elemente, aber das war auch immer bei Shindys Interviews so, also die paar, die es da die letzten Jahre gab, dass der so dieses ganz ruhige Reden hat und so. Und da sind ja auch einige Cuts mit drin. Aber ich finde, die sind einfach sie selber. Und es tut auch dem Vibe von dem Gespräch gut, dass Shirin so ein bisschen mit so einer persönlichen Sache reinstartet, dass sie erstmal so klar macht, dass sie damals auch ganz aufgeregt war, dass sie mit Shindy zusammenarbeiten konnte, dass sie direkt Problematiken ansprechen, wie diese Hook von Afalterbach, wo ja Shirin drauf gerappt hat und Shindy sie dann aber nicht namentlich erwähnt hatte und die sind wirklich in ihren Beef reingegangen, in alles Mögliche. Und ich muss sagen, am Ende des Tages, das war ein Top-Interview. Das war das erste, was Shirin geführt hat. Und nach langer Zeit mal wieder eins, wo Shindy dabei ist, der ja bestimmt auch den Hate von diesen Jan-Wen-Interviews mitbekommen hat. Und top, wirkt natürlich, hat mir Spaß gemacht. War natürlich ein bisschen wild mit diesem Botox-Talk. Ich höre dich gerade auch schon so kichern auf der anderen Seite. Aber ich glaube auch, dass du das Interview anders wahrgenommen hast als ich, also so, weil wir auch unterschiedliche Personen sind, weißt du?
Ja, ja, schon. Ich fand jetzt bloß so dieses so Top-Interview bisschen zu hoch gestapelt irgendwie, weil man schon den Eindruck hatte, dass die beiden da ein bisschen unbeholfen in dieser Situation sind, was wahrscheinlich daran liegt, dass die halt privat sehr viel Kontakt miteinander haben und dass es dann halt ungewohnt war, da plötzlich in so einem Setting auf so einer Couch rumzusitzen mit Kamera und dann irgendwie musst du dann so ein Interview führen und ich finde, das hat halt nicht so gut so stringent geklappt, weißt du, weil die halt dann immer wieder dieses so zwischendurch kichern und so, das war schon irgendwie ein bisschen wild. So stell ich mir unsere allererste Podcast-Folge vor, die wir nie veröffentlicht haben, wo wir auch, glaube ich, durchgehend nur gelacht haben und in der zweiten Podcast-Folge haben wir uns dann vorgenommen, okay, so geht es nicht klar, das will keiner sich so anhören und dann haben wir in der zweiten Podcast-Folge einfach kein einziges Mal gelacht, sondern nur komplett ernst geredet und es war einfach auch zu sehr in eine Richtung und ja, man merkt halt einfach, dass die beiden neu in dieser Situation und Rolle sind und es ist trotzdem schön irgendwie zu sehen, auch so ein Shindy so lachen zu sehen und so, weil man das Gefühl hatte, das hat er komplett verlernt und das ist eigentlich so ganz nice, weil das dann auch wieder die Person nahbarer macht und es werden ja auch ein paar Dinge angesprochen, so, ne, Shirin David zum Beispiel auch darauf hier, ob sie jetzt Animus dissen will und so, das wurde so gemutet, aber man konnte so man konnte an den Lippen erkennen, dass sie da Animus Namen erwähnt und so und auch Shindy wird eben so ein bisschen, macht so eine Reference an diese Line, die Carpi ihm neulich gedrückt hat mit so, Shindy ist krass, aber Carpi ist krasser oder sowas, die ja auch irgendwie ein bisschen random kam, also ist schon ganz interessant.
Ja, und es gab ja noch diese andere Stelle, wo sich auch jeder gerade fragt, um wen es dort ging, weil da sollte Shindy eine Geschichte erzählen, die man so bisher noch nicht gehört hat und die so ein bisschen dirty ist, kann man sagen, ja, um mal hier beim Thema zu bleiben. Und Shindy hat dann eben erzählt, dass er irgendwie bei einem Konzert war und dann ist er so danach ins Backstage gegangen, war auch noch so verschwitzt und dann war da eine absolute A-Promi, die jeder kennt in Deutschland, super berühmt und die hat dann irgendwie mit ihm so gesprochen und hat sich dann darüber so beschwert, meint so, ah, voll schade, dass er diese ganzen so Sex-Themen-Songs gar nicht gespielt hätte. Und dann meint halt Shindy so scherzhaft so, ja, er könnte ihr ja mal ein Privatkonzert geben und anscheinend ist sie dann so touchy geworden. Und irgendwie hat Shindy sich schon so gedacht, so, hä, what the fuck, was geht jetzt ab? Hat sich so Hilfesuchend nach seinen Freunden umgeschaut und hat dann so bemerkt, dass irgendjemand so ein Handy so unauffällig auf ihn gerichtet hat, ja. Was halt so voll, ne, Krise ist, als ob jemand da so Fotos macht von dieser Szene und hat dann so irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie sein Manager oder seinen Jungs irgendwie gesagt, ey, check mal, wer da die Bilder gemacht hat. Und dann hat diese Frau, diese A-Promi-Frau gemeint, ah, nee, das ist mein Manager, der hat da nur Fotos gemacht. Und irgendwie haben sie die dann alle gelöscht. Aber er meint, wenn diese Geschichte rauskommen würde und man erfährt, wer diese Frau ist, dann wäre das so eine absolute Bild-Titelseite, komplett heftige Story. Und jetzt überlegt halt jeder, wer das ist. Und die beiden Namen, die ich so am häufigsten gehört habe, sind Sophia Tomalla und Lena Meyer-Landrut. Aber irgendwie weiß ich nicht genau. Irgendwie.
Lena Meyer-Landrut wäre sehr wild, aber auch, ja. Sehr wild irgendwie.
Ja, safe. Also irgendwie ergibt es in meinem Kopf noch nicht so ganz Sinn, aber ja, irgendwie.
Ja, es wird ja eh viel gemunkelt und eine andere Stelle, die jetzt wieder ein bisschen mehr Rap-related ist, war, als irgendwie Shindy gesagt hat, ne, Falterbach wollte er rausbringen als nächstes Single und manche so gesagt haben, so, nee, mach das nicht so aus seinem Umfeld und es nicht so krass gefühlt haben. Und Shindy hat dann so gesagt, so, er hat sich dann von den Leuten auch getrennt, weil er so dachte, so, hey, wenn die das nicht peilen, so, dann, wie kann er dann mit denen zusammenarbeiten, wenn die das nicht krass finden? Und Shirin will dann halt auch wissen, wer das so ist. Und ich habe mich da dann gefragt, ob das vielleicht so Reezy oder sowas sein könnte, weil ich dachte, dass der zu der Zeit irgendwie noch mit dem zusammengearbeitet hat. Aber ja, weiß man natürlich nicht. Und eine andere lustige Geschichte, die ja auch noch rausgekommen ist, ist, dass auf diesen, die spielen ja so ein Spiel, ne, mit so, keine Ahnung, weiß nicht mehr, Mary, Kill, This oder irgendwie sowas, ich weiß nicht genau. Und dann hat Shirin auf diese Karten Captain Busche geschrieben. Und damit sollte Bushido gemeint sein und Shindy wusste aber gar nichts richtig damit anzufangen, Aber Shirin David hat das mit Absicht eben draufgeschrieben, weil sie diesen Spitznamen das erste Mal in Bietigheim aufgeschnappt hat, bei Shindy und seinen Jungs. Und Shindy kann sich daran aber nicht mehr dran erinnern, ob er selbst diesen Namen kreiert hat oder einer von seinen Freunden. Und das ist irgendwie auch witzig. Ich hoffe mal, dass das jetzt nicht zu neuem Beef kommt bei Bushido und Shindy, weil, keine Ahnung, ist ja schon irgendwie wild, weil das suggeriert ja, dass Shindy auch mit seinen Jungs wahrscheinlich ein bisschen dann so, ja, gelästert hat auch über Bushido, ja, ne, wenn der plötzlich Captain Busche ist und Shindy vermutet, dass das irgendwas mit diesem Aquaristik-Fachgeschäft zu tun hat.
Ja, aber die Stelle war auch so geil, wo Shindy nicht so ganz drauf gekommen ist, wo der Name herkommt und so, ja, meint der Aquaristik-Fachgeschäft. Ja, ey, aber man merkt schon, also ich fand den Talk wirklich gut. Ich fand, es hat auch zu den beiden gepasst irgendwie, dass sie dann am Ende über so Skincare-Routines gesprochen haben und Shindy noch mal so erwähnt hat, dass er sich halt jetzt so Botoxen lässt, so um irgendwie, ja, so dagegen anzukämpfen, dass er irgendwie Erscheinungen seines Alters hat, obwohl er erst 35 ist, aber trotzdem. Deswegen, ich fand, das war irgendwie doch ein gelungener Talk und ich finde, sie haben auch einiges angesprochen, was angesprochen werden musste. Also an sich wirklich toll, mal wieder dieses Lebenszeichen von Shindy zu bekommen und für mich auch als Fan seiner Musik auch irgendwie schön zu sehen, dass Shindy doch da sitzen kann, lachen kann, irgendwie mal wirklich so unkontrolliert lachen muss, weil er irgendwas super witzig findet und einfach sehr, ja, sympathisch und sowas rüberkommt. Ja. Sehr cool, sehr wild, was gerade alles abgeht. Kann gar nicht abschätzen, über was wir nächste Woche sprechen würden, weil es so viele Ecken gibt, aus denen jetzt irgendwas rauskommen kann. Beef, Gossip etc. Deswegen stellt auf jeden Fall sicher, dass ihr diesem Podcast hier folgt, um keine Folge mehr zu verpassen. Und ja, checkt auch unser Instagram ab, TikTok ab. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. War eine heftige Folge. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.
Bis nächsten Montag. Wir hören uns. Macht's gut.